Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Zeitzone, eurem Podcast rund um die Themen Uhren, Zeit und Genuss. Und Uhren ist das Stichwort der heutigen Folge. Gemeinsam mit meinem Gast Florian Bach alias Flomp89, seines Zeichens Uhren-YouTuber und Blogger, begehe ich gemeinsam mit euch eine spannende Reise durch die Uhrenneuheiten des Jahres 2022. Vieles ist in den letzten Wochen, aber natürlich auch ganz zeitnah in den letzten Tagen herausgekommen. Sehr, sehr viele Hersteller haben neue Uhren, neue Kunstwerken und manchmal sogar den ein oder anderen Meilenstein in ihrer Geschichte herausgebracht. Und wir wollen mit euch gemeinsam darüber sprechen. Natürlich gibt es eine Unzahl an Uhren, die auf dem Markt neu dazugekommen sind. Wir möchten euch heute eine gewisse Auswahl an Uhren präsentieren. Wichtig dabei ist, dass wir einige Highlights dabei haben, die wir auch persönlich als Highlights empfinden. Das ist natürlich eine subjektive Meinung, aber vor allem ist mir wichtig, gerade auch in diesem Podcast, ihr wisst, ich möchte, dass Uhren für jedes Budget dabei sind. Das heißt, wir fangen sogar mit Uhren an rund um den Bereich 300 Euro und arbeiten uns natürlich stetig nach oben durch, so dass für jeden was dabei ist. Und wenn ich für jeden sage, meine ich für jedes Geschlecht und jedes Budget. Genug gequasselt, kommt, schnallt euch an, kommt mit uns auf die Reise durch das Uhrenjahr 2022, zumindest in den frühen Startlöchern, in denen es noch steckt. Also anschnallen und los geht die Reise gemeinsam mit Flo. Liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, und wir starten in die Folge, in der es um die Highlights bzw. Neuerscheinungen 2022 geht. Das, was wir bis jetzt in den letzten Wochen und Tagen so Neues auf den Markt bekommen haben an Uhren. Und das betrachte ich gemeinsam mit Florian Bach. Ihr solltet ihn tatsächlich mittlerweile gut kennen. seines Zeichens auch Uhren-YouTuber und Blogger. Ihr kennt ihn vielleicht unter Flomp89. Und herzlich willkommen, lieber Flo.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo an alle und ich bin schon gespannt, was uns hier so erwartet, auf was wir alles eingehen werden.
Ganz genau, ja. Also wir haben auf jeden Fall eine gewisse breite Masse an Uhrenneuheiten für euch vorbereitet. Zu erwähnen ist natürlich, es gibt sicherlich noch so viel mehr an diesem Uhrenhorizont, an Uhren, die neu herausgekommen sind, die sicher absolut erwähnenswert sind. Doch wenn wir hier 4 Stunden über Uhrenneuheiten quatschen, dann ist es ein Hörbuch und kein Podcast. Ein bisschen Initiative von euch ist natürlich gefragt, mal so ein bisschen nachzuschauen, was gibt es da Neues, und ihr könnt uns sehr gerne Feedback dazu geben. Was ist für euch das Highlight bis jetzt sozusagen im frühen Jahr 2022? Von der Vorgehensweise her haben wir das so in etwa ein bisschen in Budgetklassen unterteilt. Hier auf dem Podcast ist es natürlich wichtig, dass zum einen sehr, sehr spannende Uhren dabei sind, auch sehr, sehr spannende Marken, aber auch einfach Uhren, die sich jedermann leisten kann, bis hin zu natürlich Uhren, die schon einen größeren Geldbeutel ja benötigen. Also einmal alles mit dabei. Und natürlich, wir müssen einfach damit starten, auch wenn es für mich im Luxusuhrensegment nicht so viel mit zu tun hat, aber es ist in aller Munde oder es wäre gerne an aller Arm. Ihr ahnt es schon, wir müssen mal über das Thema Moonswatch reden. Die Plastikuhr des Jahres 2022, die einen Hype ausgelöst hat, wie man es eigentlich bloß von gewissen anderen Marken kennt. Flo, was sagst denn du dazu? Hast du das so erwartet?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich meine, es war in meinen Augen ein genialer Marketing-Move, gerade für Swatch. da wo ja auch Omega dazugehört, wie die meisten wahrscheinlich wissen dürften. Ob und inwieweit das jetzt für Omega zuträglich ist, sei mal dahingestellt, aber der Marketing-Move war in meinen Augen genial. Es hat jede Menge Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Teilweise sind ja diese Uhren, die unlimitiert sind und eigentlich zumindest zukünftig zu jeder Zeit zu kriegen sein sollten, auch in die Höhe geschossen auf dem Zweitmarkt, was die Preise angeht. Also es war verrückt. Was ich ganz spannend fand, ich habe mitbekommen, dass gar nicht so viele, also von den Leuten, die jetzt vor dem Laden gekämpft, gegrillt und gewartet haben, gar nicht so viele Leute aus der Uhrenszene dabei waren, sondern lustigerweise viele Leute aus dieser Sneaker-Szene irgendwie diesen Hype mitgenommen haben und dabei waren. Fand ich ganz witzig, weil das ist ja jetzt nicht so die klassische Zielgruppe, wenn es um Uhren-Releases geht.
Ja, das stimmt sicherlich. Hat vielleicht auch einfach was mit diesem neuen modischen, diesen vielen verschiedenen Farben, dass man natürlich auch, wenn man modebewusst ist, viel gut kombinieren kann zu tun. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie du schon sagst, eine sehr, sehr marketingmäßig absolut eine krasse Sache. Ich glaube auch übrigens für beide. Ich war am Anfang sehr skeptisch. Also was die Uhr selbst betrifft, da bleibe ich bei meiner Meinung, die der André ja schon mitgekriegt hat. Ich finde das Thema Moonwatch an sich jetzt vielleicht ein bisschen überreizt in diesem Segment und bin kein großer Freund von dieser Uhr und würde mir auch keine Plastik-Quarzuhr für 250 Euro kaufen. Da kommen wir ja gleich noch in unseren Neuheiten dazu. Da gibt es auch schon was Schönes in Automatik und Stahl. marketingtechnisch finde ich es höchst interessant. Zum einen, klar, Swatch profitiert massiv davon, das haben wir ja schon gesehen. Zum anderen habe ich gerade gestern passenderweise mit jemand gesprochen, der gerne Luxusuhren trägt, also Rolex, alles drum und dran, hatte aber Omega als Luxusmarke tatsächlich nie so massiv auf dem Schirm. Ja, klar, da gibt es irgendwas, die haben mal irgendwas zum Mond geschickt und so weiter, aber Omega war so ein bisschen unterm Radar. Und seit dieser Run auf diese Moonswatch so groß ist, wo ja eben Omega draufsteht, rückt damit auch für viele, die sich vielleicht gar nicht Omega auch gar nicht im Preissegment drin sind, dass sie sich leisten können oder die Omega nicht so auf dem Schirm hatten, auch bisschen in den Vordergrund. Also so kommt es mir zumindest vor. Daher glaube ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig, dass es sich für beide auf jeden Fall lohnt und vor allem für die Swatch Group in sich. Ne? Also von daher ein gelungener Schachzug. Was hältst du davon, dass die Uhren jetzt teilweise online für 5.000 Euro zu kriegen sind?
Nicht viel. Ich würde sie mir weder für diese 200 oder 250 Euro holen, noch für 5.000, also von daher. Nein. Also ja, es soll jeder machen, was er will und jeder tun, womit er glücklich ist, aber ich habe da wenig Verständnis für, weder mit denjenigen, die sie anbieten für das Geld, noch mit denjenigen, die sie dann kaufen für das Geld.
Ja, vor allem, man muss ja mal zwei Dinge sagen. Erstens, das Ding ist nicht limitiert. Das gibt's wie Sand am Meer. Nur eben war der Run so groß, dass erstmal die ersten Chargen ausverkauft sind. Das wird sich aber spätestens in den nächsten Wochen dann wieder ändern. Dann werden die Regale oder die Schaufenster wieder voll mit den Uhren sein. Und dann wird man sie ganz normal kaufen können. Das auch auf absehbare Zeit, ohne irgendwelche Limits und Co. Sondern das ist eine absolut verfügbare Uhr. Also eindeutiger Appell, bitte nicht mehr wie 250 Euro für die Uhr ausgeben oder ein Jahr warten. Vielleicht verkauft sie der ein oder andere dann schon gebraucht für 100. Aber wir werden sehen. Also wie gesagt, ich glaube, unsere beider Meinung ist da relativ gleich. Super Schachzug seitens des Unternehmens. Auf jeden Fall weder eine Geldanlage noch sonst irgendwas an dieser Stelle. Aber genug von der Moonswatch geredet, sie hat eigentlich schon wieder viel zu viel Platz hier gekriegt. Kommen wir zu richtigen Uhren, ohne dass das jetzt despektierlich gemeint ist, aber kommen wir zu Uhren, die unser Herz alle höher schlagen lässt, mechanische, schöne Uhren. Und wir starten mal mit relativ günstigen Uhren, durchaus auch oder vor allem jetzt erstmal sogar für die Uhrenliebhaberinnen da draußen. Und zwar bei Seiko. Ich finde das sehr interessant. Seiko war ja auch zuletzt immer so ein bisschen sparsam, was Frauenuhren betrifft. Das heißt, man hatte diese Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Diese Lugia-Reihe, die ja aber jetzt, wenn ich das richtig informiert bin, eingestellt wird, die ja sehr, sehr speziell ist, und hat ansonsten einige Quarzmodelle gehabt, die sich irgendwie meistens an der Herrenuhr orientiert haben. Was wir ja schon seit längerem beobachten, was ja auch voll der Hype, zumindest so habe ich es in Social Media mit erlebbar, war diese Brissage-Mechanik, die an dem Mesh- oder Milanese-Armband und dem lachsfarbenen Ziffernblatt, rötlichen Ziffernblatt, rosa, ich bin da jetzt nicht so farbenfest, diese Limited Edition auch, die SRPE 47J1. Für knapp 600 €, die ging doch sehr stark umher oder eben auch so ein bisschen in die Richtung gehen, die Brissage und Mechanik mit diesem ja hellblauen Ziffernblatt, das so nach wie so Sonnenstrahlen nach außen geht. Aber man hat jetzt noch ein bisschen was Neues mit dazu gebracht für die Dame, die ja es sehr klassisch und auch edel mag. Wir arbeiten, oder Saigo hat hier auch mit den Farben Gold gearbeitet, mit römischen Ziffern. Ja, die Mechanik SPB Serie 236, 234, 233, da könnt ihr gerne mal schauen, in verschiedenen Ausführungen eben für so rund 1300 bis 1600 €. Schönes Seiko, ja, Manufakturkaliber natürlich. Und wirkt sehr, sehr klassisch. Und wer es ein bisschen sportlicher mag, da kann, ist noch mal einiges dazugekommen aus der Saigo 5 Sports Serie, für Frauen dann dementsprechend kleiner. Und da sind wir mit Automatikwerk, ja, ich sag mal bei rund 200 bis 300 €. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg, oder was meinst du?
Ja, da kann man auf keinen Fall was falsch machen. Seiko, jetzt mal unabhängig, ob für Damen oder für Herren, ist sowieso eine Marke, die ich eigentlich immer empfehlen kann, eben weil man sowohl für kleines Geld als auch dann für höhere Ansprüche und einen größeren Geldbeutel immer was findet. Und ich finde es cool, dass jetzt hier gerade auch an die Damen gedacht wurde, sei es eben für klassischere Uhren, die dann ja schon eher in den Bereich von deutlich über 1000 € gehen, aber eben auch für sportlichere Looks, die dann für 260, 300 € ja gut zu haben sind. Also da macht man auf keinen Fall was verkehrt mit. Mir persönlich sind die klassischen Uhren fast schon zu klassisch. Das ist aber rein mein subjektiver Geschmack. Qualitativ sind die mit Sicherheit sehr gut gearbeitet und man kriegt jede Menge Uhr für das Geld. Ich persönlich bin dann eher bei den Five Sports Modellen zu Hause, weil ich einfach diese sportliche etwas lieber mag.
Absolut, ja. Klassisch, das ist ja so ein bisschen was Seiko hier mit der Brissage-Reihe dann auch nochmal so in den Vordergrund stellt. Und was ich sehr interessant finde, dass man hier auch so ein bisschen wieder, was heißt so ein bisschen? Seiko ist ja sowieso Innovationsmagnet, aber auch hier hat man den magischen Hebel an den Uhren verbaut, an den klassischen Uhren. Das heißt, man hat einen beidseitiger automatischer Aufzug und Sekundenstopp. Finde ich schon cool, ne? Also du kannst beiden Richtungen die Uhr aufziehen. Hast immerhin 5 Bar Wasserdichtigkeit, Kalbsleder ist dran, schönes goldenes Gehäuse, sehr, sehr schmuckig, aber auf keinen Fall, dass es jetzt irgendwie so billig Gold oder so wirkt. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Also wie gesagt, bei Seiko kriegt ihr Automatik angefangen bei 250 € rum, bis natürlich auch jegliche Grenzen, wenn wir dann noch später zu Grand Seiko kommen. Aber auch für Damen ist da sehr viel dabei. Viele tun sich ja schwer mit Damenuhren und Automatik oder man muss halt dementsprechend tiefer in den Geldbeutel greifen. Da geht das hier schon wesentlich günstiger los und wir haben ja immer Manufakturkaliber, also was will man mehr? Dann bleiben wir, würde ich sagen, bei Seiko und schauen jetzt nochmal zu den Herren der Schöpfung.
Jawohl.
Da ist ja ein bisschen was herausgekommen und ja, auch in verschiedenen Reihen, zum einen mal in der Brosbecks-Reihe, dann in der Brissage-Reihe auf jeden Fall und so weiter. Aber ich denke, wir stellen heute mal die ja für mich besondersten Neuheiten so ein bisschen heraus. Kannst du mir gleich zu so sagen, wie du das siehst? Und zwar einmal die Brosbecks Save the Ocean Variante, die mit ihrem mächtigen Uhrengehäuse natürlich wieder voll in den Vordergrund tritt und dann wieder eine schöne, ja, fast schon zierliche Lünette im Verhältnis zum Korpus hat. Aber bei den Neuheiten von Seiko, ich finde, man hat im Ziffernblatt hat man sich wieder richtig ausgetobt, mal neue Strukturen reinzubringen. Oder wie siehst du die Ziffernblätter? Wie würdest du die beschreiben?
Genau, das sind ja im Prinzip die drei Varianten, nur dass wir gerade über dieselben Uhren reden, in, ich sag mal, weiß, silbrig, dunkelblau und hellblau, gell? Das sind
Ganz
die
genau,
drei, genau.
richtig.
Ja, also ich finde die Uhren sehr, sehr schön. Die sind mir tatsächlich aufgefallen. Ich scroll ja immer mal wieder. Ich glaube, das macht jeder von uns durch Instagram, durch YouTube, durch diverse Herstellerseiten und Juweliere. Und an den Uhren bin ich schon, bevor wir uns auf diesen Termin hier vorbereitet haben, hängen geblieben. Besonders bei der hellblauen Variante für 1.300 €. Ist eine wirklich schöne Uhr. Ich mag die Struktur der Zifferblätter sehr. Ich weiß gar nicht, an was sie mich erinnert, ob das jetzt die Struktur von wirklich vom Meer ist oder mich erinnert sie auch so ein bisschen an so einen Gletscher. Ich habe, ohne jetzt gelesen zu haben, wofür es steht, das ist wirklich jetzt aus dem Bauch raus einfach das, woran es mich erinnert. Ich weiß gar nicht, ob ich damit jetzt richtig bin oder komplett daneben liege.
Also mit Gletscher liegst du richtig, ja. Von den
Ja,
Gletschern
super.
inspiriert.
Ja, guck mal einer an. Dann haben sie das gut gemacht. Nee, und das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist wirklich was anderes. Ich muss sagen, ich war bisher von den Save the Ocean-Geschichten beziehungsweise von den Prospex-Reihen im Großen und Ganzen nicht so der Riesenfan. Mich haben dann die Pressage-Reihen oder die Seiko 5 Sports-Geschichten mehr gepackt. Aber hier ist es definitiv so, gerade bei der hellblauen Variante, dass das eine Uhr ist, wo ich auch persönlich so ein bisschen schwach werden könnte.
Ja, also sehe ich ganz genau so. Ich meine, ich habe ja durch die intensiven Interviews mit Seiko aktuell sowieso ziemlich stark auf dem Schirm und habe ja selbst eine Presage Sharp Edged, die ja auch zu den Neuheiten hier gibt's, ja, zählt. Und die Ziffernblätter, also das sind alles die, ich sag jetzt mal, für die, die es interessiert, die SPB 297, 299 und 301, das ist alles die Prospex-Reihe. Die hat ja, dunkelblau, hellblau und weiß, die Ziffernblätter. Und gehört alle zu dieser Sonderreihe Save the Ocean. Diese Organisation, die dahinter steht, ist ja gleichnamig und die wird dadurch auch unterstützt und soll eben, ja, wie du es quasi interpretiert hast, an die Gletscher erinnern und sind wirklich sehr, sehr schicke Uhren, absolut hochwertig verarbeitet und für, ja, unter 1.500 €, 1.300, 1.400 oder eben, wenn wir mal noch die Brücke schlagen zu den Neuheiten der Presage-Serie, hier hat man jetzt auch. Wie soll ich denn sagen, mal die, es ist ja die Sharp Edge Serie. Man hat hier mal die Lünette, die aufwendig gestaltete und mit Farbspiel versehene Lünette weggelassen und hat, ja, die Uhr erinnert mich so ein bisschen an dieses, ganz grob gesagt, an dieses Snowflake vom Design her, vom aufgeräumten Design. Ja, ich weiß gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Diese Uhr ist in sich so aufgeräumt und schlicht, dass sie einfach schön ist. Ich
Ja.
glaube, das trifft's. Ich habe ja, wie gesagt, die Sharp Edge und kann nur sagen, was man für das Geld von Seiko bekommt, anhand auch von Verarbeitung, Band und alles. Wenn man jetzt nicht wüsste, was es kostet, würde man mindestens schätzen, dass dann Tausender mehr dafür angefallen ist. Und hier geht es mit 1.100 € die SPB 305, beziehungsweise dann für die, die ja, schwarz mögen, also einmal weiß, einmal schwarz, die SPB 307, 1.100 € und wie immer Manufakturkaliber. Ja, man sagt das ja bei Seiko immer so ein bisschen scherzhaft, aber es ist ja schon eine Leistung, dass man hier nichts zukaufen muss, sondern alles speziell für die Uhren gemacht wird. Und auch hier quasi fortlaufend wieder schöne Automatikuhren für den Herrn im günstigen, wenn man das so will, Luxusuhrenbereich. Hast du auch eine Seiko aktuell?
Ich habe eine Seiko, ich habe die, jetzt lass mich mal überlegen, das ist eine Seiko 5, diese in Roségold-Optik, also
Ah.
Vollgold-Rosé, an diesem Kautschuk-ähnlichen Band, so Leder-Kautschuk-Gemisch fühlt sich's an. Es war ein Geschenk und die trage ich sehr, sehr gerne. Jetzt nicht extrem oft tatsächlich, weil Vollgold-Rosé-Optik ist natürlich schon ein Brecher. Aber ich trage sie gerne und habe sehr viel Spaß daran. Und auf jeden Fall kommt früher oder später auch nochmal eine Grand Seiko in die Sammlung. Ich hatte mal eine, die ich aus verschiedenen Gründen dann abgegeben habe. Das war eine Voll-Titan-Geschichte mit Snowflake-Zifferblatt. Und ich habe einfach festgestellt, ich bin nicht so der Titan-Fan. Also ich mag dieses leichte Gewicht nicht und dieses so ein bisschen klapprige, was ich jetzt gar nicht abwertend meine, sondern Leute, die jetzt mit Titanuhren hantieren, wissen, weil was ich meine, das ist einfach ein anderes Gefühl als ein Edelmetall oder Edelstahl. Und da bin ich nicht so der Fan von. Das habe ich feststellen müssen. Und jetzt muss ich mal, wenn dann irgendwann wieder das Budget da ist und die Ruhe und die Muße, dann auch nochmal bei Grand Seiko gucken, was da vielleicht so im Edelstahlbereich da ist.
Jeden Fall viel. Viel,
Ja.
viel, viel schöne Dinge, ja. Also, nee, kann ich bloß so unterstreichen. Seiko macht da echt einen tollen Job für recht günstiges Budget, für frische Einsteiger oder einfach jemand, der sagt, ich möchte nur 3, 4 oder nur in Anführungszeichen 3, 400 Euro für eine Uhr ausgeben. Echt sehr, sehr schöne Sachen und natürlich darüber hinaus alles möglich, wie das denn so ist. Jetzt wollen wir mal den Blick weg von Japan mal direkt in unser neutrales Nachbarland werfen, in die Schweiz. Und ja, wenn man da so ein bisschen in günstigen Bereichen unterwegs sein will, es ist ja wahrscheinlich jetzt mittlerweile vielen dann klar, sind wir bei Tissot, eine der UR, also UR-Marken schlechthin im Uhrenbereich. Und sehr, sehr breit gefächertes Sortiment an Kollektionen. Was hier besonders ja, eingeschlagen ist, kann man so sagen, schon im letzten Jahr, du hattest ja, glaube ich, selbst eine, ist die PRX, ne?
Richtig, genau. Die PRX in sämtlichen Varianten, dieses Sortiment wurde und wird ja beständig erweitert. Das ist definitiv eine Uhr. Das hat man gemerkt. Die hat Anklang gefunden, sowohl damals eben in der Quarz-Variante, als auch dann fortgesetzt in der Variante mit dem Powermatic 80-Werk, eben in der Automatikversion. Jetzt ja neuerdings auch mit dem Lederband erhältlich, mit einem grünen Zifferblatt. Dann neu, ich glaube, ab Juni erhältlich in der Chrono-Variante. Also da gibt es einige Variationen und die findet sehr, sehr großen Anklang. Jetzt habe ich gesehen, gibt es auch eine Variante in Stahl mit einer 18 Karat Riffellünette, also 18 Karat, ich glaube Roségold ist es, Riffellünette, die dann schon die 2000 Euro knackt. Also man geht da auch in Preissegmente vor, wenn man überlegt, dieses Original in Anführungszeichen, also die Ursprungsautomatikversion liegt, glaube ich, bei 690 am Stahlband. Das ist schon ein deutlicher Unterschied dann zur Variante mit der Edelmetall-Lünette. Ja, da traut man sich was, aber ich denke, das wird auch seinen Grund haben, diese Experimente einzugehen, denn die Fanbase ist auf jeden Fall da.
Ja, das ist sie. Die Uhr wurde polarisiert, wie selten eine Tissot polarisiert. Und du sagst, es gibt sie jetzt in so vielen Varianten. Ich denke, das Design, das ja kein unbekanntes Design ist, sondern das wir ja in der Vergangenheit schon sehr oft hatten, wenn wir mal so, ja, ich sag mal so 20, 30 Jahre zurückgehen, ist ja im Moment eh präsent wie selten. Ne? Wir haben die Tissot, wir haben Zenith DeFi. Die Tudor Royale geht in die ähnliche Richtung. Ansonsten haben wir einfach verschiedene Hersteller, die sich um dieses Design irgendwie so drumrum krapsen sozusagen und was dazu herausbringen. Das heißt, es ist ja auch so ein gewisses, ja, man könnte sagen, es ist eine Uhr, die einfach zum Zeitgefühl passt und eben verhältnismäßig günstig unterwegs ist, wenn man eben nicht einige tausend Euro ausgeben will. Wir lassen jetzt mal die 18-karätige Roségold-Lünette weg. Das muss man natürlich wissen, ob einem das dann wert ist, fast 2100 Euro für eine 650-Euro-Uhr zu bezahlen, nur wegen der Lünette steht aber natürlich jedem frei. Zusätzlich hat Tissot auch noch, was wir ja generell vielleicht dieses Jahr so ein bisschen noch bemerken müssen, sich auch wieder Farbe zugetraut, auch im Damenuhrbereich, sei es eine neue Uhr, die jetzt am, ja, wie soll man das Muster nennen, Leopardenarmband daherkommt für Damen. Ansonsten die Tissot Carson Premium Lady mit Mondphase ist natürlich eine Quarzuhr, aber in diesem, ja, bei der Farbe lehne ich mich jetzt wahrscheinlich zu weit aus dem Fenster. Für mich ist es ein dunkles Türkis, lassen wir das mal so hingestellt. Und oder hellblau und so weiter und so fort. Das heißt, hier bei Dissot gibt es gerade für Damen, sei es im Automatikbereich, sind wir schnell so um die 600, 700, 800 €, aber gerade im Quarzbereich für rund 350 € eine riesige Auswahl. Lohnt es sich also auf jeden Fall mal drauf zu schauen. Und wir bleiben in der Schweiz und die letzte Uhr, die hast vor allem gerade du so ins Spiel gebracht, die hatte ich gar nicht so im Fokus, aber ich sag mal, du hast begonnen zu sagen, ja, eine Uhr für um die 1.000 €, kostzertifiziert aus der Schweiz, kann man mal machen. Ja, Flo, um welche Uhr geht's denn?
Ja, ich habe einen Newsletter bekommen. Da ging es von Mido aus um die Commander. Jetzt muss ich es richtig aussprechen. Ich sage Ikone, aber über dem O ist so ein Dreieck. Wie spricht man das aus? Ikon? Ikon? Keine Ahnung. Ich bin
Wir
kein
wissen, was du
Franzose.
meinst.
Ihr wisst, was ich meine. Die Referenz könnte ich jetzt vorlesen, da seid ihr aber nicht viel schlauer. Auf jeden Fall ist wohl auch schon verfügbar. Ich habe sie zumindest im Internet gefunden. Lasst mich mal gucken, ob ein Embargo auf dieser Pressemitteilung lag. Das wäre jetzt schlecht. Nein, lag nicht drauf. Top, dann können wir drüber reden. Ja, das ist eine Uhr mit grünem Zifferblatt. Ich glaube, Sonnenschliff drauf für 1.180, kostzertifiziert, wenn mich nicht alles täuscht. Mit 80 Stunden Gangreserve, also da ist das Mido Kaliber 80 SI drin. Ja, und das ist eine Uhr, die mir ins Auge stach, integriertes Band, 42 mm Gehäuse, schönes grünes Zifferblatt, wie gesagt, geht so ein bisschen in dieses dunkle Grün, aber eben durch den Schliff changierend, so stelle ich es mir zumindest vor. Ich habe nur Fotos bisher gesehen im Sonnenlicht, dann auch mit helleren Partien im Zifferblatt. Und offener Boden, ja, und das alles für knapp 1.200 € Liste. Da kann man mit Sicherheit nicht meckern, gerade eben durch die Zertifizierung und die 80 Stunden Gangreserve hat man da, denke ich, was ganz Schönes. Und ja, eine Silizium-Spiralfeder ist drin. Also ja, viel Uhr für verhältnismäßig wenig Geld. Zumindest liest es sich sehr gut, was man da so an Infos bekommen hat.
Ja, also gerade die Commander-Kollektion von Mido recht vielseitig und sehr, sehr schicke Uhren mit dabei, auch wenn es Richtung Gold gehen soll, alles mit dabei. Ich finde hier das Ziffernblatt sehr, sehr gelungen im Sonnenschliff. Dieses Grün erinnert mich jetzt schon fast an ein Stück weit Olivgrün. Und wenn ich mir das Ziffernblatt so ansehe, erinnert es mich fast 1:1 an meine Seiko Five Sports, die grüne. Also so ein, ja, ich nenne es jetzt mal militärisches Jägergrün, ne? Tannengrün, Moosgrün, keine Ahnung. Auf jeden Fall im Sinne des Grüns, das ja immer wieder ein Thema ist bei vielen, eine sehr schicke Uhr und für einen runden Tausender, vielleicht gibt es beim Konsi noch ein paar Prozent Rabatt, ist das ja echt, ja, was will man mehr, ne? Viel Uhr für wenig Geld, du hast es schon gesagt. Ja. Dann, wir bleiben in der Schweiz erstmal noch ein bisschen unterwegs, machen aber gleich noch so einen kleinen Blick wieder in die eigenen, ja, in die eigenen Zonen sozusagen. Eine Uhr und eine Uhrenmarke, die mir extremst wichtig ist tatsächlich, weil ich es einfach auf gut Deutsch zum Kotzen finde, dass sie immer wieder so unterschätzt wird, beziehungsweise so, ja, ja, so ein bisschen klein geredet wird, nämlich Longines. Ja, eigentlich die älteste, eingetragenste Uhrenfirma dieser Welt mit so brillanten Uhren schon früher, eine unglaubliche Geschichte und Tradition, sei es in der Fliegerei, aber dann auch später in der, ja, ich sag mal, Meereszone, Taucheruhrenbereich und Co. unterwegs. Und ihr ahnt es vielleicht schon, wir reden von der Zulu Time. Die neue Fliegeruhr, die an ganz viel Altes, an Tradition und an die, ja, Longines-Fliegerei sozusagen erinnern soll und so ein gewisses Denkmal dafür ist. Und die auch schon einen gewissen Hype ausgelöst hat, weil man sie mittlerweile überall im Internet sieht, in verschiedenen Farben und Co. Sehr interessant in dieser Kombination Grün und Schwarz. Die Rolex-Jünger würden sie Kermit nennen. Und ja, Flo, als du diese Uhr das erste Mal gesehen hast, was ging dir da durch den Kopf?
Also ich bin tatsächlich auch jemand, an den Longines immer so ein bisschen vorbeizieht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Das hat aber überhaupt keinen besonderen Grund. Ich kann mich einfach bei der Vielzahl an Marken immer nicht mit allen ausführlich beschäftigen. Aber die Uhr ist tatsächlich eine, die mir persönlich sehr, sehr, sehr gut gefällt. Also gerade mit der grünen Lünette, dem schwarzen Zifferblatt, diesen ja gelblich-goldenen Akzenten, was Zeiger, Indizes und eben den Ziffern auf dem Zifferblatt angeht, ja, macht einen hervorragenden Eindruck. Ich hatte jetzt noch keine in der Hand, habe auch noch kein Video gesehen, sondern wirklich nur Bildmaterial. Und da macht sie einen hervorragenden Eindruck. Und du hast mir ja vorhin den Tipp gegeben, den möchte ich an dieser Stelle weitergeben. Schaut mal auf der Longines-Homepage vorbei. Die ist ausgesprochen gut und sehr aufregend gestaltet. Das war ein super Tipp von dir. Danke dafür nochmal.
Ja, sehr gern. Also so ein leichter Teaser kann man euch ja geben, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ihr die Longines-Website aufruft und dann auf die Zulu Time geht, die euch ja dann schon quasi angeboten wird, dann seid ihr im Prinzip über den Wolken. Ihr habt das Steuerknüppel in der Hand und werdet da wild hin und her gerüttelt durch die Geschichte von Longines und der Fliegerei geführt in wirklich selten so etwas so gut gestaltetes und spannendes gesehen. Man hat zwischendrin so das Gefühl, man ist in so einem Fliegerei-Videospiel und will dann schon anfangen, hier loszudrücken und so. Also es ist nicht einfach nur ein Text, ja, die Uhr ist inspiriert von X und Y, sondern ja, Geschichte zum Anfassen ist es. Schaut euch das unbedingt mal an. Und ja, ich finde, Longines hat hier einfach wieder die Brücke geschlagen zu ihrer besonderen Historie und macht damit für mich sehr, sehr viel richtig, weil es einfach scheinbar leider ja auch sehr wichtig ist für Longines, immer mal wieder ins Leben zu rufen, hallo, wir sind da eigentlich eine ganz besondere Marke und wir können so viel bieten. Longines hat ja auch eine extremst breite Kollektion, sehr viele verschiedene Damenuhren, was ja nicht jeder so mitbringt, im Automatik- und im Quarzbereich. Es ist alles dabei, von Sport, von Edel, zurückhaltend, in your face, man kriegt alles. Ich selbst habe ja auch Longines schon seit langem. Und ich glaube, diese Zulu Time, gerade die du so erwähnt hast, in grün, schwarz, leicht mit den Indizes und den Ziffern, mit diesem goldenen Rand und dieser leicht Vintage-Farbe dann, man könnte auch sagen Eierschalenfarbe, das ist schon richtig cool und man sieht ja Vintage, Two-Tone und so weiter und so fort. Wir kommen noch drauf, das funktioniert ja auch bei anderen gut. Also ein gewissen Trend ist da definitiv zu sehen. Für mich Longines, wie gesagt, einfach so ein Allrounder, der muss einfach in der Sammlung drin sein. Wollen wir mal noch einen kleinen Blick werfen in die eigentlich in die klassische deutsche Uhrenmanufaktur Sinn, die ja jetzt nun nicht gerade für eine Farbvielfalt bekannt ist. Ich glaube, das kann
Machen wir
man
das
schon.
doch.
Ich glaube, das kann man schon so sagen. Sinn, Wunderwerke der Technik beziehungsweise der Innovation und auch der Robustheit an Uhren. Für mich zumindest. Aber Farbe ist natürlich gerade auch bei diesen Einsatzzeitmessern, bei den Uhren, man hat hier im Wesentlichen schwarz, weiß, blau, rote Akzente und hat nun mit der Reihe 556 von Sinn richtig Farbe reingebracht. Um die Farbe, das ist sehr schön, weil Sinn macht es mir jetzt natürlich an dieser Stelle einfach. Sie schreiben das Modell 556 und sie schreiben der Name der Uhr ist die Farbe. Das heißt, wir haben die 556 Aquamarin Blau, Karneol Rot, Citrin Gelb und Smaragd Grün. Das heißt, hier kann man nichts verwechseln. Beziehungsweise für die oder für Leute wie mich ist es hellblau, es ist lachsfarben, es ist gelb und es ist grün. Hast du die Uhren schon mal auf dem Schirm gehabt? Was sagst du? Hättest du das so von Sinn erwartet?
Tatsächlich nicht. Also ich muss dazu sagen, ich respektiere Sinn als Marke und ich finde es cool, dass die so ihren Weg gehen. Mein Geschmack ist es zu 99,9% aller Fälle nicht. Deswegen setze ich mich auch mit Sinn so gut wie gar nicht auseinander. Trotz der eigentlich räumlichen Nähe, ich bin ja auch im Rhein-Main-Gebiet ansässig, aber auf Messen und sowas gucke ich natürlich trotzdem mal vorbei. Die bunten Uhren, Aquamarin Blau allen voran, das ist ja dieser Trendfarbton, sage ich mal, Finde ich super. Mir persönlich wären sie zu klein im Durchmesser mit 38,5, glaube ich, die sie haben. Das finde ich schade. Ansonsten sind die ja, soweit ich weiß, alle limitiert. Und ich habe eben mal geguckt in Vorbereitung jetzt auf unser Gespräch. Aquamarinblau und Smaragdgrün sind auch im Direktverkauf schon ausverkauft. Also die Hälfte dieser 4 Uhren ist schon vergriffen. Und der Rest hat Lieferzeiten zwischen, ich glaube, 8 und 13 Wochen, wenn mich da jetzt nicht alles täuscht.
Genau, ja. Also man
sieht, also der, ja, die sind gefragt.
Die sind definitiv gefragt, gerade weil es vielleicht was ist, was Sinn nicht alle Tage macht. Und trotzdem ist es ja absolut aufgeräumt, ein klassisches Design. Und für diese rund, 1200, 1300 Euro kriegst du ja auch schon verhältnismäßig viel Uhr. Du hast einen Civita 200 drin. Du hast natürlich Saphirkristall, hast einen Saphirkristallboden, hast 20 Bar Wasserdichtigkeit, das ist ja schon für so eine Uhr absolut gut und brauchbar, und vieles mehr. Also eine Uhr, die Sinn gut steht, finde ich. Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier limitiert. Ich meine, es sind Farben, okay. Ich bin bei einfach diesen ja, limitierten Uhren, die, wie soll ich denn sagen, finde ich manchmal so ein bisschen schwierig, wenn man das zu ausreizt. Aber hätte hier jetzt sicherlich auch nicht geschadet, diese Uhren mal, da sie auch so Anklang finden, generell zur Verfügung zu stellen. Alternative vielleicht nochmal hier auch für Damen erwähnt, gibt es auch tatsächlich bei Sinn, mal abgesehen von den ganzen Toolwatches, auch sehr schöne Damenuhren, vor allem für Damen, die den, ja, ich sag mal, den eckigen Bereich etwas mögen, beziehungsweise solide, aufgeräumte Uhren, die ja doch klassisch, sagen wir mal zeitlos, ich glaube, zeitlos ist das richtige Wort dafür, mögen. Ansonsten, wie gesagt, Sinn in Deutschland bietet alles, was man braucht an Uhr, wenn es schmutzig, laut, kalt, nass, heiß und sonst was wird, ne?
Ja, für jeden Einsatz haben sie die richtigen Uhren parat.
Ganz genau, ja. Gehen wir von Sinn dann wieder in die Schweiz und arbeiten uns mal in der, ja, die Rolltreppe rauf. Wir sind jetzt nochmal bei Oris, muss man einfach, glaube ich, erwähnen, den ProPilot X Calibre 400 von Oris, der ja auch mit seiner Farbgebung, ich würde jetzt auch hier wieder sagen, Lachsfarben, aber da kann man sich ja scheinbar drüber streiten, sehr polarisiert hat in der letzten Zeit. Man sieht sie überall. Ich finde, ein sehr, sehr krasses Armband und eine sehr krasse Schließe. Leider auch wieder nur in 39 mm. Wie findest du die Uhr?
Ich finde die Uhr optisch sehr gelungen. Mich stört wahrscheinlich das Titan. Das ist aber wirklich meine persönliche Vorliebe. Da kann niemand was für. Als Material an Uhren ist das super. Ist ein sehr gutes Material. Also optisch finde ich sie gut. Der Durchmesser ist mir zu klein. Ich hätte mir einen 41 bis 42 mm gewünscht. Also ich habe jetzt selber ja die Oris Aquis Date Upcycle mit 41,5 mm und das ist so eine Größe, mit der ich wunderbar zurechtkomme. 39 ist bei mir schon eher der untere Rand. Dieses lachsfarbene Zifferblatt besonders finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Und was ich halt klasse finde, man konnte ja über das Manufakturkaliber dieses und jenes sagen und denken. Da gab es ja positive wie negative Resonanz, als das eingeführt wurde. Aber ich meine, 5 Tage Gangreserve, 10 Jahre Serviceintervall, 10 Jahre Herstellergarantie und das alles in einer Uhr, die, glaube ich, unter 4.000 Euro kostet, voll aus Titan, da kann man eigentlich nicht viel sagen. Das ist ein super Angebot und wer Bock auf so eine Uhr hat, der macht mit Sicherheit da nichts falsch.
Richtig. Ich fand die Schließe irgendwie ein Stück weit ja, neu, innovativ, mal was ganz anderes, die Art und Weise des Bandes, wie es gestaltet ist. Ich glaube, eine sehr, sehr schicke und vor allem robuste Uhr und aus Titan natürlich auch ein Stück weit leichter, als wenn das Ganze jetzt massives Edelstahl wäre. Auf jeden Fall ein Hingucker, auch gerade, wenn man ein bisschen mehr Farbe am Handgelenk will und mit, ja, ich glaube, 3.800 Euro ist das ein guter, solider Preis für diese Uhr. Ja, Jetzt verlassen wir eigentlich schon die Gefilde des noch günstigen und blicken mal nach Zenit. Das Ganze ist natürlich schon ein bisschen länger draußen. Man hat immer wieder mit Materialien und allem gespielt. Aber ich finde, eine der faszinierendsten Zenit-Uhren ist der Chronomaster. Für mich der Chronomaster Sport. Es gibt ja auch noch Open. Zum Beispiel, ich bin nicht so der Riesenfreund immer von offenen Uhren, Open-Heart-Uhren sozusagen, aber der Chronomaster Sport, der ja auch zuweilen in komplett Roségold herausgekommen ist, das ist schon eine Ansage, ne? Hast du die Uhr schon mal gesehen?
Gesehen, ja, also mal also gesehen, ja, angefasst noch nie. Also ich müsste sie wirklich mal anlegen, in der Hand halten und sowas, um fundiert was sagen zu können. Für mich ist es rein äußerlich eine sehr, sehr, sehr gelungene Uhr und Zenit eine Marke, die mich wahnsinnig interessiert, sowohl von ihrer Historie her als auch von der Art und Weise, wie sie sich nach außen hin präsentieren. Und natürlich die Machart der Uhren ist in meinen Augen auch über jeden Zweifel erhaben. Also da hat man eine hochwertig verarbeitete Uhr mit hochwertigen Materialien und einem modernen Design, das natürlich Anleihen von hier und da ja, wiederfinden lässt, aber trotzdem genug Selbstständigkeit aufweist, um eine eigenständige Uhr zu sein. Und gerade in Vollroségold ist sie natürlich ein absoluter Brecher, diese Uhr.
Auf jeden Fall. Aber finde ich mega, mega geil. Also wenn ich jetzt sage, okay, mal ungeachtet des Finanziellen, ich würde sie mal holen, glaube ich. Also das wäre so die Uhr zwar in your face, aber auf eine wahnsinnig charmante Art und Zenit, ja auch mit richtig viel Geschichte, lustigen Stories. Und wenn ich jetzt so auf den Preis gucke, der Bicolor Rosé, ne, wir haben ja immerhin das El Primero 3600 drin, das Chronographenwerk und der Gestaltung 16.700 Euro. Also finde ich jetzt. Ich dachte eigentlich, sie wäre möglicherweise teurer. Wenn wir mal so zu den Konkurrenz in dem Bereich schielen, in Bicolor und Co., da geht es schnell mal noch deutlich teurer. Und wir haben hier natürlich auch ein Uhrwerk mit richtig viel Geschichte drin. Generell Zenit eine wahnsinnig spannende Marke und schaut euch definitiv mal den Chrono an. Ja. International bleiben wir. Jetzt haben wir vorhin über Seiko gesprochen. Jetzt führt natürlich kein Weg an Grand Seiko vorbei, würde ich mal sagen. Grand Seiko steht tatsächlich für mich jetzt nochmal im Mittelpunkt. Die ja, Seiko Evolution 9 Kollektionsmodelle, die jetzt ja auch ganz aktuell vorgestellt wurden. Ja, man hat hier mal wieder alles gegeben, was man so geben kann. Ich finde es schon wahnsinnig krass, dieses Snowflake-Ziffernblatt und dazu diese mattierte Edelstahl-Lunette. Man hat sich ja auch extra, was man schön auch alles nachlesen kann, natürlich neue Ziffern ausgedacht, die man da auf die Lunette macht, dass alles ja, viel stimmiger, besser wirkt. Die Uhren sind sehr, sehr markant. Extremst viel Uhr fürs Geld, finde ich. Also Preis-Leistung stimmt hier, um das vielleicht eher mal so zu sagen. Und ja, das Gehäuse hat eine leichte Abrundung, sodass es sich noch besser dem Arm anpasst. Wir haben das Spring Drive System wieder verbaut. Tolle Uhren einfach. Könnte ich pausenlos schwärmen. Wie geht's dir denn bei Grand Seiko bzw. bei der Evolution Kollektion?
Ja, ist bei mir genauso. Also Grand Seiko hat bei mir so einen besonderen Platz. Das hat zweierlei Gründe. Zum einen ein persönlicher Bezug, weil ich, du hattest ja den Kontakt auch, den ehemaligen Boutiqueleiter im Frankfurter Store sehr zu schätzen weiß und mit dem super klar kam und er mir so einen Einstieg in diese gesamte Welt von Seiko und Grand Seiko ermöglicht hat und dann natürlich dann auch ein anderer Bezug zur Marke möglich ist, als wenn man sie nur aus der Ferne betrachten kann. Und zum anderen sind das einfach hochwertige, schöne Uhren, auch jetzt die neue Evolution 9 Serie, beziehungsweise die neuen Modelle eben dieser Serie. Das sind einfach hochwertige Uhren, die so ein bisschen im Mainstream unterm Radar schwimmen, was ich aber ganz charmant finde, die trotzdem immer mehr Bekanntheit erlangen und die eben viel Qualität bieten zu einem bezahlbaren Preis und eben auch noch verfügbar sind. Da muss man sich nicht diese Riesengedanken darum machen, zumindest nicht bei allen Modellen. Manche sind halt stark limitiert, die sind dann weg. Aber in der Regel die Modelle, die man möchte, die bekommt man auch und da muss man sich nicht Gedanken um Wartelisten machen von zig Jahren. Und dass sie eben auch wirklich was drauf haben, auch was diese High-Compilation oder beziehungsweise High-Komplikation-Geschichten oder wie auch immer man das aussprechen mag, angeht. Sieht man ja auch an der Grand Seiko Kodo. Das steht, soweit ich weiß, für Herzschlag auf Japanisch. Da wurde ja ein Werk verbaut, das vor 2 Jahren als Konzept-Prototyp damals präsentiert wurde. Also wer sich da mal einlesen will, das ist jetzt ein bisschen zu ausufernd, das zu erzählen. Aber das ist ganz, ganz verrückt, was da uhrmacherisch abgeht.
Komplett richtig. Und für jemand, der da noch ein bisschen tiefer einsteigen will, kann ich euch nur die 2 Folgen mit Seiko hier im Podcast empfehlen. Die erste Folge lässt euch tief hinter die Kulissen von Seiko blicken, Seiko, die Welt von Seiko an sich, während wir in der 2. Folge auf die Kollektion zu sprechen kommen. Also für jeden was mit dabei. Und du hast schon angesprochen, Verfügbarkeit. Wir gehen jetzt mal langsam in die Richtung oder auch ein bisschen schneller in die Richtung des nicht mehr so Verfügbaren. Und ja, sprechen wir über Tudor. Tudor, sehr, sehr spannend zu sehen, was da jetzt rausgekommen ist. Allem voran die Black Bay GMT in Two-Tone, die ja voll Anklang gefunden hat, quasi in Bicolor. Und dann auch die GMT Lünette mit diesem Schwarz und diesem, ja, sehr, sehr fast schon braunroten zweiten Teil der GMT Lünette, die ja, auch wieder goldenen Rand und Indizes und alles auch so wieder so Vintage-mäßig. Ich hatte sie schon am Arm tatsächlich beim Konzi, der eine einzige da hatte und war hin und weg. Eine sehr, sehr schicke Uhr. Ebenfalls auch die Tudor Black Bay Pro, die natürlich irgendwie so ein Stück weit die im wahrsten Sinne des Wortes ja die Schwester der Rolex Explorer ist. Das kann man ja, glaube ich, schon so sagen. Sehr, sehr interessant. Da kann man sehr viel zu sagen und sehr viel zu lesen. Tatsächlich habe ich schon mal in Erfahrung gebracht, dass die Wartezeiten tatsächlich gar nicht so gering sind. Ebenfalls für den Tudor Black Bay Chrono habe ich mir sagen lassen bei meinem Konsi des Vertrauens, dass er 3 Stück kriegt im Jahr. Also, da haben wir es schon. Die ist natürlich käuflich, du musst nicht, hat dafür eine Warteliste, klar, aber es gibt Leute, die haben letztes Jahr im Juli bei ihm bestellt, die Uhren sind immer noch nicht da und also sehr, sehr spannend, was da mittlerweile auch bei Tudor schon abgeht und wie auch hier mittlerweile die Spekulanten anfangen, da auf dem Zweitmarkt, Graumarkt Preise zu fokussieren, die, ja, interessant. Lassen wir es einfach mal so stehen. Wie findest du Tudor? Beziehungsweise die neuen Modelle, hat dich da was auf Anhieb geflasht?
Tudor ist eine der Marken, die ich sehr mag von den größeren Mainstream-Marken. Mittlerweile mag ich die lieber als Rolex. Hat einfach damit zu tun, dass mir die die gesamte Marke sympathischer ist. Die Modelle sind nahbarer, man kommt eher ran, noch muss ich sagen, du hast ja schon angedeutet, dass es auch da mittlerweile Probleme gibt. Die Black Bay Pro ist jetzt optisch nicht so mein Fall, muss ich sagen. Dafür die Black Bay GMT in der Two-Tone-Variante Edelstahlgold, gerade auch mit dem wirklich Massivband, also mit dem Stahlgoldband, das wäre so voll meins. Also da finde ich mich wieder.
Ja, geht mir tatsächlich genauso. hier in der Bicolor-Variante. Das hat was. Und generell dieses Vintage-Bräunlicht, also normal bin ich jetzt kein Freund von Vintage-Uhren, aber die hat mich schon mitgenommen. Und ja, schielen wir doch mal zur großen Schwester, zum großen Bruder, wie auch immer. Wir müssen noch mal über Rolex sprechen. Rolex traut sich jetzt auch mehr Farbe. Ich denke, das trauen sich alle im Moment. Man hat hier mit der Datejust 31 hier ein wahnsinnig interessantes blaues Ziffernblatt geschaffen mit künstlerischen Ekstasen für Rolex. mit der Yachtmaster 2, ja, das ist mal was wieder so ein bisschen mehr in your face mit Gelbgold. Und die Airking, die jetzt mit 9 Ziffern ausgestattet wurde. Man hat die 0 vor die 5 gepackt, um das alles symmetrischer zu gestalten. Und sie wirkt noch ein bisschen, einfach so. Wie soll ich das beschreiben? Die Airking für mich tatsächlich eine der schönsten Rolex-Uhren neben der Sag's mir, neben der Yachtmaster 2, die in Bicolor, auch eine sehr, sehr schöne Uhr. Und jetzt müssen wir ja drüber reden, es ist in aller Munde die GMT Master 2 mit der verkehrten Seite. Ja, wie soll ich denn dazu sagen? Ich finde es einfach ein Riesenwitz, dass man einen Hype darum macht, dass das Ding auf der in Anführungszeichen falschen Seite ist. Es gibt Uhrenhersteller, die machen das seit Jahren schon mit ihren Uhren. Hat auch den Vorteil, wir kennen das alle, irgendwann drückt der Drücker eben mal in die Hand. Wird bei Fliegeruhren der früheren Jahren wurde das schon recht häufig so gemacht. Also ich sag mal gerade, die inspiriert sind an den ersten Fliegeruhren unserer Zeit, weil die Flieger ja damals noch so einen richtigen Doppelknüppel in der Hand hatten und dann war die Hand natürlich immer so nach hinten gedrückt und der Drücker drückt dann in die Hand, ne? Und ich weiß nicht, ob da ist das jetzt so, bin ich da jetzt irgendwie zu zu auch kommen oder sagst du, nee, wie geht denn das?
Ja, also ich bin tatsächlich zwiegespalten. Ich bin ja eigentlich ein Freund der Marke Rolex, hatte ja auch selber diverse Uhren mal am Handgelenk, bin aber kein Freund von diesem Riesenhype. Ich habe es ja jetzt schon oft genug eigentlich gesagt. Und die Erwartungen von mir bei so Releases sind immer sehr weit unten, weil Rolex macht einfach in meinen Augen zu wenig Neues. Ich bin jemand, der sehr, sehr, sehr nach Design geht, nach neuen Materialien, nach mutigen Designs. Und für den, also für mich ist zweit- bis drittrangig, was da für ein Werk drin schlägt. Und das ist halt, dann ist Rolex im Moment einfach für mich die falsche Marke, weil die ändern ja äußerlich kaum was. Die Lünette, die grün-schwarze, finde ich gut. Das Lefty-Ding, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Das Datum hätte ich auf der 3 symmetrischer gefunden. Also alles in allem bin ich jetzt kein Fan der neuen GMT, aber ich muss anerkennen, für Rolex-Verhältnisse ist es verhältnismäßig mutig, vor allem die Sache mit dem Datum, das Datum dann von der 3 auf die 9 zu schieben. Das mag ein kleiner Schritt für die Uhrenwelt sein, aber ein großer Schritt für Rolex, weil Rolex ihre Modelle eigentlich nicht groß anrühren, was die Optik angeht. Da wird mal eine Zahl neu gemacht, da werden mal Hörner neben die Krone gemacht. Also so, wie nennt sich das? Kronenschutz, um die Hörner rumgebaut, wie bei der Air King. Aber da wird nicht viel gemacht. Und das ist ja schon, das Datum ist ja schon mit der Lupe ein elementares Designelement einer Rolex-Uhr. Und das jetzt von einer auf die andere Seite zu tun, da muss ich so fair sein, so langweilig, wie ich die Releases ansonsten finde von Rolex, sagen zu müssen, ja, das ist mutig, ob es notwendig war, sei mal dahingestellt. Es wird mit Sicherheit Fans dieser Uhr geben und Wartelisten geben. Und ja, das ist für Rolex fast schon revolutionär.
Das ist ein Stück weit ist das ja mit dem Wort leider verbunden, ne? Aber ja, nee, also klar, hier jeder darf hier seine Meinung haben. Ich gehe da doch in deine Richtung und sage, mehr ging immer, gerade bei Rolex auf der anderen Seite, never change a winning team, ne? Das funktioniert. Man sieht es, dass es funktioniert. Da brauchen wir jetzt gar nicht groß drüber zu sprechen, über das Thema Hype und Hype-Uhren. Ich glaube, dazu hast du auch ein Video gemacht. Also da kann man sich ja bei dir auch noch ein bisschen aufschlauen. Aber auf jeden Fall lässt es mich jetzt relativ kalt, ob das Ding auf der linken oder auf der rechten Seite ist. Es hat eine Berechtigung, dass es auf der linken Seite ist, aus praktischen Gründen und finde ich auch durchaus angenehm zu tragen. Und wen stört, der kann sie ja an die rechte Hand tun. Ne?
Ja, also was man vielleicht noch ergänzend einfach sagen muss, das soll auf keinen Fall jetzt irgendwie Hate sein gegen Rolex. Auf keinen Fall, die machen hochwertige, schöne, robuste Uhren. Aber es ist eben nichts in meinen Augen Revolutionäres und was diesen Hype rechtfertigt. Darum geht es mir einfach. Es geht mir nicht darum, irgendwie diese Marke schlecht zu reden oder Innovationen, die vielleicht im Werk sich abspielen, klein zu reden. Das weiß ich schlichtweg nicht. Damit habe ich mich nicht beschäftigt, weil, wie gesagt, für mich das Design immer vorm Werk kommt. Das ist einfach meine persönliche Präferenz. Aber es ist einfach nichts, was in meinen Augen diesen Hype, der um diese Modelle gemacht wird, rechtfertigt. Und das ist mir einfach ganz, ganz wichtig festzuhalten. Es geht mir nicht darum, irgendwas klein zu reden.
Das stimmt. Was die Technik, die genutzt wird und die Verarbeitung der Uhren betrifft, kommt kaum eine Uhrenmarke gerade in diesem, ich sag mal, Listenpreissegment in irgendeiner Weise da dran. Das ist absolut unumstritten. Nur ob ich dann für eine Submariner in Grün, weil sie es nicht mehr gibt, statt 8, 9 oder 9 jetzt 35.000 zahlen muss, das lasse ich doch mal gewaltig dahingestellt. Aber nun denn, jeder, der es will, darf es natürlich tun. Ist ja nicht mein Geld. So, wir haben noch 3 Uhren vor uns und ja, wir müssen über die neue Navitimer reden. Ich glaube, da führt jetzt noch kein Weg dran vorbei. Ich fand den Webcast von Breitling auch wieder mit George Kern, der sich ja hier durchaus wieder so ein Stück weit auch mit auf die Schippe genommen hat. Zumindest ist er sich ja einer gewissen Darstellung und Selbstironie nie zu schade, fand ich wieder sehr, sehr gelungen. Und das ist ja schon fast mit dem 7. Webcast eine schöne Tradition bei Breitling geworden. Hast du ihn gesehen? Wie findest du die neue Navitimer so als ersten Eindruck?
Ich habe den Webcast nicht gesehen, aber ich bin dafür, dass auf jeden Fall der gute Herr Kern mal eine Schauspielkarriere anstreben sollte. Er ist sehr ambitioniert dabei. Ich bin hin und her gerissen. Also ich finde teilweise wirklich die Machart des neuen Navitimers gut. Also vor allem dieses hellgrüne Zifferblatt catcht mich am Stahlband, das mag ich. Ich komme mit dem neuen alten Logo nur irgendwie nicht so wirklich zurande. Das ist nichts, was mich in irgendeiner Form mitnimmt. Ich finde es eher, um ehrlich zu sein, störend. Also wirklich, ich hänge mich eigentlich selten an Details auf, aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, für eine Uhr, deren, wie gesagt, neuen alten Logos, ja, das ist jetzt sehr logischerweise mittig platziert, da wo es eben auch bisher immer war. Es steht im Mittelpunkt des Zifferblatts und es stört mich. Und das ist so ein Punkt, ob ich dann dafür eine Uhr 8,6 ausgebe, auch wenn sie mir ansonsten gut gefällt, weiß ich nicht. Ich habe sie aber auch noch nicht live gesehen und zwischen live und Internet ist natürlich immer noch mal ein Riesenunterschied. Von daher ist das nur mein erster Eindruck aus dem Bauch heraus.
Ja, also da kann ich nur beipflichten, live und Internet, das sind oftmals Welten. Wir haben es oft genug schon persönlich gemerkt, sozusagen. Mit dem neuen Logo, da gebe ich dir recht, ich bin aber neutral. Also ich kann zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn ich mir schon so viele Uhren natürlich auch zumindest mal ein bildlich live, also das heißt jetzt nicht auf der Website, sondern von jemandem, der es am Arm hat, angesehen habe, ich werde nicht ganz warm damit. Aber ich finde es auch nicht schlecht. Ich glaube, ich muss mir meine Meinung zum Logo erst noch bilden. Man ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen die alten Schwingen sozusagen gewohnt, die natürlich mehr Schwingen sind und nicht so, ja, so ein bisschen so ein Albatros, der gerade versucht aufzustehen. Aber gut, das ist jetzt mal eine vielleicht leicht freche Interpretation des Logos. Tatsächlich muss ich sagen, eine Sache stört mich. Ich habe ja den Navitimer von 2006 und mich stört tatsächlich bei der Lünette, der, ich nenne es jetzt mal der, den Außenring, der hier schwarz, weiß und so weiter gestaltet ist, dass der mittlerweile so flach ist. Das macht die Uhr deutlich größer, als sie ist, optisch. Macht es wahrscheinlich auch besser abzulesen. Aber diese schöne Tiefe, die das Ziffernblatt hatte, die ist jetzt irgendwie nicht mehr so da. Und das stört mich irgendwie. Da werde ich nicht so ganz warm damit. Wenn auch gleich man sich hier tolle Farben und alles getraut hat. Und natürlich, ich muss die Uhr auch nochmal live sehen. Gerade natürlich die Rosé-Variante oder die Variante mit dem, ich weiß nicht, Rolex sage ich schon, Breitling sagt einmal Pistazie, einmal Mint. Hier ist es jetzt wieder Mintgreen. Wahnsinnig schick. Mich stört einfach, dass das Ziffernblatt jetzt so, wie soll man sagen, geöffnet ist. Ne? Also zur Seite hin war es mal, das römische Kolosseum ist jetzt eher so eine kleine Rampe. und das stört mich tatsächlich ein bisschen. Damit werde ich noch nicht so ganz warm. Ich mag es lieber, diese Tiefe, die dadurch erzeugt wird. Aber ansonsten B01 Manufakturkaliber, eine schöne Uhr, hat absolut ihre Berechtigung. Über das Logo, da muss sich jeder seine Meinung bilden. Mich stört dieser eine Fakt, ansonsten eine schöne Uhr. Auf jeden Fall hat man nichts hier schlecht gemacht oder so, was die Ikone betrifft. Und dann, ja, das ist ja eigentlich schon wieder dein Fachgebiet. Wenn wir jetzt mal so in hochpreisige Lagen schauen, das Thema Hublot mit der Square Bang hat man sich mal so richtig was Eckiges getraut, ne?
Ja, die ist ja, hat ja doch sehr
Ganz
polarisiert.
genau, ja. Was sagst du zu der Uhr? Bei Hublot bin ich als Fachmann eher raus, aber finde die Uhr natürlich sehr, sehr schön. Gerade diese Vollmodelle da aus komplett grün und alles, das finde ich sehr, sehr schick und Co. Habe aber mit Hublot relativ wenig Erfahrung. Was sagst du dazu?
Gut, also das war natürlich der Aufhänger, sage ich mal, die eckige Hublot. Viele haben ja gesagt, das wäre so ein Santos-Verschnitt und überhaupt und tralala. Also ich muss sagen, meinen persönlichen Geschmack trifft die Uhr auch nicht. Es ist aber mit Sicherheit auch kein Fehler, eine eckige Uhr rauszubringen. Ich meine, wenn Tag Heuer das darf, wenn Cartier das darf, warum soll das Hublot nicht dürfen? Also das finde ich immer, ist so ein bisschen, ja, so unnützes Gebäsche. Ich meine, Hublot steht eh oft im Fadenkreuz. Warum auch immer, das verstehe ich oft nicht. Klar, es ist eine laute Marke. Es ist eine Marke, die bewusst polarisiert. Es ist auch eine sehr hochpreisige Marke. Da sind die Listenpreise ja oft deutlich, deutlich, deutlich über Rolex und Co. Und ja, man muss sie nicht mögen, aber man muss die Arbeit respektieren. Und die Big Bang Square ist, wie gesagt, nicht mein Geschmack, aber es ist eine hochwertig gearbeitete Uhr, die mit Sicherheit ihre Fans hat und die mit Sicherheit auch Anklang findet. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Was mich sehr begeistert hat, ist die Integral-Keramiklinie, die innerhalb der Big Bang-Kollektion dann eben in diesen neuen Farben Ergänzungen erhalten hat. Und da finde ich besonders die hellblaue Variante ziemlich, ziemlich cool. Die Integral-Variante hat ja eben die integrierten Bänder, die nicht mit diesem One-Click-System, soweit ich weiß, ausgestattet sind. Das heißt nicht, wie diese Kautschuk- und Ledervarianten schnell ausgetauscht werden können, sondern wie der Name schon sagt, eben ein integriertes Band haben. Und das ist eben in derselben Farbe dann wie die jeweiligen Gehäuse. Ich glaube, die gab es in hellblau, diesem beige und zum dunkel Grün und da gerade diese hellblaue Variante finde ich sehr, sehr schön. Und ja, das Unico-Werk in den jeweiligen Uhren ist natürlich auch ja, ein schönes, schönes Inhouse-Kaliber und da macht man auch nicht viel mit verkehrt. Und das ist ja auch was, was Hublot eben macht. Unico-Uhrwerk, auch in der Square, ist ein Inhouse-Kaliber. Es ist nicht wie in der Classic Fusion, was ja oft bemängelt wird, ein zugekauftes Kaliber. Also auch diesen Vorwurf kann man Hublot in diesem neuen Modell nicht machen, dass da in irgendeiner Form zugekaufte Werke wären. Nein, das sind die Unico-Werke und das sind sehr, sehr gute Inhouse-Geschichten.
Also gerade diese Integral-Serie da, wirklich sehr schick. Das Grün flasht mich total. Mega tolle Uhr. Ja, für rund 23.000. Ansonsten, wie du sagst, dieses hellblau Sky Blue Indigo Keramik ist und ganz, ja, ich würde, man sagt da gerne auch mal so Royal Blau dazu und beige. Sehr, sehr schicke Uhren. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde auch diese One-Click-Steel Rainbow, gut, die ist 33 mm für mich ein bisschen zu klein, aber diese Rainbow-Uhren für ein Hublot, die sind, ja, ich finde sie tatsächlich alle gut. Punkt. Ob ich sie anziehen würde, das muss ich dann nochmal entscheiden. Aber also ich kann mich damit durchaus anfreunden. Also Hublot auf jeden Fall, auch für jemand, der natürlich ein bisschen mehr Geld hat und ausgeben möchte. Aber hier wird man tatsächlich an der Vielfalt auch sehr fündig und diese Integralserie sehr, sehr schick. Und natürlich mit Keramik auch mal wieder was ganz anderes als Titan oder eben Edelstahl. Und es geht tatsächlich noch höchstpreisiger, und damit sind wir auch im Finale heute angelangt. Nur, ich wusste gar nicht so recht, soll ich die Uhr mit reinnehmen, weil es natürlich auch wieder eine Uhr ist, die viele sich ja einfach gar nicht leisten können, beziehungsweise die auch nicht einfach mal so schnell zu kriegen ist, wenn man sie denn will. Aber du meintest auch, das ist auf jeden Fall eine schöne, erwähnenswerte Uhr. Ja, die Jahres mit Jahreskalender, die Referenz, die sparen wir uns jetzt, glaube ich, einfach mal. Was meinst du, Patek Philipp? Was hat dich hier überrascht?
Ja, die Calatrava ist ja unser Thema, soweit wir das besprochen haben.
Genau, ja.
Da gab es ja verschiedene Varianten. Ich meine, mit eher helleren Aspekten und einem beigefarbenen Zifferblatt, sage ich schon, beigefarbenen Band und das Ganze dann nochmal in etwas dunkler. Überrascht hat mich in dem Sinne nicht viel, weil ich mit Patek tatsächlich mich nicht im Detail auskenne. Ich kenne natürlich die gehypten Modelle, Aquanaut, Nautilus und so weiter. Was ich ganz cool fand, war einfach, dass mal Uhren rauskamen, die, ja, wie sagt man, schlicht und sportlich, aber trotzdem elegant wirken und zumindest in der Dreizeiger-Variante auch noch wahrscheinlich zu kriegen sein könnten. Ich drücke das mal sehr vorsichtig aus. Und preislich, auch das sehr vorsichtig ausgedrückt, für Patek noch leistbar sind. Also die liegen, glaube ich, um die, weiß nicht, 33.000 € oder sowas. Das ist unfassbar viel Geld für eine einzelne Dreizeigeruhr. Aber wir reden noch immer von Patek Philippe und von Uhren, die dort deutlich teurer gehandelt werden. Und ja, alles in allem sprach mich diese Uhr sehr, sehr an, weil die Struktur des Zifferblatts und das Zusammenspiel von dieser sehr runden Uhr mit dieser schönen polierten Lünette an einem sportlichen Band und dieser strukturierten Zifferblatt, ja, hat für mich eine besondere Harmonie hervorgerufen zwischen, wie gesagt, eher einer zurückgenommenen Eleganz, aber dann auch diesem sportlichen Charakter. Und das ist bei Patek was ich oft vermisse. Ich finde manche Uhren wie die Aquanaut und so weiter zu sportlich und dann den Großteil der Palette zu elegant. Und hier hat sich für mich beides ganz gut vereint.
Richtig. Und man sieht auch hier wieder, wird mit den leicht Vintage-Farben gespielt, auch wieder auf den Zeigern und den Indizes beziehungsweise den Ziffern. Das kann man so einen gewissen Trend aktuell wohl verfolgen, glaube ich, mittlerweile, der sich hier durch die verschiedenen Brands durchgesetzt hat. Und ja, wie du schon sagst, eine schöne Mischung aus Sportlichkeit und Eleganz, wenn man jetzt mal eine ganz andere Uhr damit vergleichen will, damit man, wenn man sie jetzt noch nicht gesehen hat, ein bisschen vorstellen will, ganz andere Preisklasse, alles klar. Aber wenn man bei Longines sieht, es gibt die Hydro Conquest als super Sportmodell und es gibt dann eher klassische Linien bei Longines. Und die Longines Conquest Classic zum Beispiel ist so eine perfekte Kombination aus beiden. Und hier hat man das auch geschafft, einfach so eine ja, schöne Kombination zu finden und ja, eine Uhr, die witzigerweise, das muss man ja mal dazu sagen, du sagst so um die 30, 33.000, ist aber eigentlich ja nicht die günstigste Patek. Die günstigste Patek ist ja mit 18.700 € Liste die Aquanaut, ne? Das darf man ja eigentlich nicht vergessen. Die allerdings mittlerweile, gestern sind mir wieder die Augen rausgefallen, im Schnitt für über 180.000 € gehandelt wird auf Chrono 24, ja.
Ja, nur noch krank, ey.
Ja.
Wirklich.
Einfach mal schlucken und ja, was will man dazu sagen ist. Und aus den Gesprächen auch mit Ludwig vom Juwelier Bauer in München immer wieder ja auch das Thema, diese Modelle sind ja nicht künstlich verknappt, sondern Patek hat einfach gar keinen Fokus auf Sportmodellen, wie du schon sagst, überwiegend klassisch. Hier ist auch noch einige andere Uhren sind hier natürlich noch neu herausgekommen, gerade im Bereich der komplizierten Uhren auch was extravagant schickes in Grün und Co. für Damen. Also wer auf Luxus par excellence steht und ein bisschen Geld übrig hat und ein bisschen mehr, der kann sich hier mal gern bei Patek Philippe austoben, natürlich mit ein bisschen Zeit, die man da braucht, um alles so zu kriegen. Ja, hochgearbeitet von ja, Japan bis in die Schweiz, über Deutschland und zwischendrin mal wieder zurück. Ich glaube, wir konnten hier einen spannenden Überblick geben über die verschiedensten Neuheiten zu verschiedenen Preisklassen. Und es sollte für jeden so ein bisschen was dabei gewesen sein. Auf jeden Fall aber der Anreiz, selbst mal aktiv zu werden, ein bisschen nachzuschauen und zu klicken. Und oder mal zum Konsi vor Ort zu gehen, was natürlich immer die beste Empfehlung ist, in so eine Uhr einfach mal anzuschauen, in die Hand zu nehmen und sich selbst ein Bild davon zu machen. Ja, Flo, für dich das persönlichste Highlight 2022 bisher, was war das so zum Schluss und das Wort zum Sonntag?
Boah, schwierig, schwierig. Also von den Uhren, die ich jetzt mit dir besprochen habe, interessiert mich tatsächlich die Oris am meisten. Einfach weil ich jetzt gerade Oris für mich so ein bisschen entdeckt habe durch die Upcycle und mich da jetzt so ein bisschen reinarbeite in die ganze Thematik. Dann eine Marke, die wir jetzt nicht besprochen haben, die aber auch einen Blick wert ist, Doxa. Da haben auch ein, zwei neue Modelle rausgebracht, die mich sehr reizen, die ich mir zumindest mal angucken wollen würde. Ja, und ansonsten bin ich gespannt. Da kommt ja auch mit Sicherheit im Laufe des Jahres auch von kleineren und größeren Brands noch das ein oder andere. Wobei wir jetzt en bloc so viel haben. Auch wie gesagt, wir haben ja vieles besprochen, aber vieles auch nicht. Also Montblanc hatte ja zum Beispiel auch noch ganz interessante Uhren, die mit Sicherheit mal einen Blick wert sind. Die Patek interessiert mich tatsächlich auch persönlich, die wir eben nochmal am Schluss dann haben besprechen können. Also ich kann mich da gar nicht wirklich festlegen auf ein Highlight. Wichtig finde ich einfach, dass man sich bewusst macht, es gibt nicht nur günstige, nicht nur teure Uhren, es gibt eigentlich für jeden Geschmack und jedes Budget was. Und das, was wir sagen, ist natürlich stark subjektiv gefärbt. Das heißt, jeder hat seine Meinung. Natürlich gibt es objektive Fakten, die dem zugrunde liegen, aber wenn wir eine Uhr gut oder schlecht finden, heißt das nicht, dass das die Zuhörerinnen und Zuhörer so übernehmen müssen, sondern wir wollen ja nur Anreize schaffen, darüber nachzudenken, sodass sich jeder dann seine eigene Meinung darüber bilden kann.
Wie es so schön im Lied heißt, die Gedanken sind frei, die Meinung ebenfalls. Und das war tatsächlich das perfekte Wort zum Sonntag von dir. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Und damit vielen lieben Dank, Flo, für deine Zeit und die gemeinsame Reise durch, ja, zumindest mal die Anfänge des Uhrenjahres 2022. Es war aber wieder sehr, sehr schön, glaube ich, und für euch da draußen auf jeden Fall mal informativ mit der gewissen Würze euch dann mal und dem Anreiz, euch selbst schlau zu machen. Ja, Flo, wie gesagt, vielen Dank für dich und deine Zeit und ich kann nur sagen, bleibt gesund, hört kräftig weiter zu, schaut auch mal bei Flo auf YouTube und Instagram vorbei, verlinke ich euch natürlich alles in dieser Podcast-Folge, in der Beschreibung des Podcasts und nun wünsche ich euch noch einen entspannten Abend, einen entspannten Tag oder eine gute Zeit auf der Arbeit, wo auch immer ihr seid, viel Spaß und ciao, ciao. Das war's mit dieser Folge von Zeitzone, eurem Podcast rund um die Themen Uhren, Zeit und Genuss. Um direkt zu erfahren, wann eine neue Folge für euch erscheint, könnt ihr diesen Podcast bei eurem Streamingdienst abonnieren bzw. ihm folgen. Wenn ihr zu den Podcast-Folgen den passenden Content in Form von Bildern und Videos haben möchtet und immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt mir gerne bei Instagram unter Zeitzone-Podcast oder bei Facebook unter Zeitzone. Ihr möchtet direkt mit mir in Kontakt treten, dann könnt ihr das per Mail an kontakt@zeitzone-podcast.de tun. Vielen lieben Dank euch, ich freue mich auf euch, euer Daniel.